Ich würde im Rahmen meines Vortrags das Du gerne verwenden, weil es für mich auch einfacher ist. Es wird auch ein bisschen persönlicher dadurch und ich kann euch direkter ansprechen. Deswegen hoffe ich, das ist in Ordnung. Ja, wir werden uns heute mit einem Thema beschäftigen, das mich schon ganz viele Jahre betrifft oder beschäftigt. Immer wieder und immer wieder neu. Frieden gesucht. Ich weiß nicht, an was ihr da gedacht habt, als ihr das Thema gelesen habt, was euch als erstes in den Kopf gekommen ist. Also ich werde mich heute nicht mit dem Kriegsgeschehen und dem Weltfrieden beschäftigen. Darum geht es heute nicht, das ist vielleicht eine Nummer zu groß. Heute soll es um dich gehen und um mich, um uns, um unseren inneren Frieden, um das, wie wir uns, ja, wie wir es schaffen, so ein Gefühl von Geborgenheit und Ruhe in uns zu finden, obwohl unser Alltag manchmal hektisch, schwierig oder herausfordernd ist. Gibt es diesen Frieden überhaupt? Und kann ich den finden und wo und wie? Gibt es irgendwelche Mechanismen, die ich umsetzen kann? Irgendwelche Dinge, die ich vielleicht tun kann, um ihn mir auch zu erhalten, wenn die nächste Krise kommt? Ich weiß es nicht. Also ich jedenfalls habe diese Sehnsucht nach Ruhe und Frieden in mir schon ganz viele Jahre und ich habe in meinem Leben schon viele Herausforderungen erlebt und mehr oder weniger gut gemeistert, also nicht immer perfekt. Und mir fallen ganz viele kleine Dinge ein aus meinem Alltag, die mich immer wieder aus der Bahn werfen. Es muss gar nicht die tiefe Krise sein. Mir fällt, also als ich mich vorbereitet habe auf den Vortrag, ist mir als erstes unser Weihnachtsbaum eingefallen. Den haben wir vor ein paar Jahren zusammen geschmückt. Das mache ich immer mit den Kindern zusammen. Wir haben ja 6 und der war fertig geschmückt, stand da in seiner schönsten Pracht und einer von den Jungs meinte, ganz oben fehlt noch eine Kugel. Und ich sage, okay. Und er war schon oben, als ich sagte, pass auf. Und dann fiel dieser Baum um und zwar quer durch das Wohnzimmer. Ich hatte so einen Unfrieden in dem Moment in mir. Das ist nur eine banale Situation aus dem Alltag, die keine Lebenskrise darstellt und trotzdem war das herausfordernd für mich. Und so fällt jeder von euch wahrscheinlich auch was ein. 1000 Dinge, die im Alltag sind, die uns kurzzeitig aus der Bahn werfen, uns den Frieden rauben, ohne dass wir es vielleicht direkt merken. Und dann gibt es große Krisen, Lebenskrisen, Unfälle, Krankheiten, die über uns hereinbrechen, ohne dass wir uns es vorher überlegt haben oder gar planen konnten. Und dann stehen wir da. Dann kommt dieses Gefühl von Ohnmacht und dieses Gefühl von Verlassensein und dieses Gefühl von Hilflosigkeit. Eigentlich dachte ich, als wir das Thema überlegt haben für diesen Vormittag, dass es schon kein Ding für mich wäre, dass ich locker hier stehen kann und aus so einer einigermaßen gefestigten Situation heraus irgendwelche schlauen Tipps weitergeben könnte, wie man mit Herausforderungen umgeht und sich dabei auch noch gut fühlt. Das ist leider gar nicht so. Also vor 6 Wochen, ich habe lange überlegt, ob das hierher gehört, aber ich werde es erzählen. Vor 6 Wochen wurde ich total aus der Bahn geworfen. Da war ich schon in den Vorbereitungen für diesen Vortrag. Der war auch schon so grob gestrickt und dann ist es passiert. Einer von unseren Jungs war auf einem Klassentreffen oder Kurstreffen, der ist 17 Jahre alt abends gewesen und hat sich entschieden, mit dem Fahrrad dorthin zu fahren, mit 2 weiteren Kameraden aus der Schule. Ich habe es ihm dann erlaubt, dass er dorthin fahren kann. Und es war auch alles in Ordnung, aber ich hatte ein schlechtes Gefühl. Und als dann die Zeit war, wo das zu Ende sein sollte, habe ich ihm eine WhatsApp geschrieben, dass er mir schreibt, wenn er losfährt. Die hat er nicht mehr gesehen. Und ich habe dann versucht, ihn anzurufen. Ich habe ihm SMS geschickt. Ich habe, glaube ich, 40 Mal angerufen und er ging nie dran. Langsam habe ich dann Panik gekriegt. Irgendwann hat mein Mann dann auch gesagt, naja, jetzt passt es irgendwie nicht mehr. Und er ist dann losgefahren mit meinem älteren Sohn, ihn zu suchen. Ja, die haben ihn dann so 1,5 Stunden gesucht und haben ihn auch nicht gefunden. Wir haben ihn auch nicht erreicht. Wir haben ihn dann vermisst gemeldet bei der Polizei. Und ich weiß nicht, ob ihr nachvollziehen könnt, wie es einem da geht in dem Moment. Also man fühlt sich so richtig im Unfrieden und so richtig in Panik und in Angst. Die Polizei hat uns dann relativ direkt geholfen, ihn zu suchen. Im Verlauf wurde auch die Rettungshundestaffel eingeschaltet, weil wir konnten dann sein Handy und seine Wertsachen mit Fahrrad orten und finden, aber ihn nicht. Also es war wirklich furchtbar für uns. Irgendwann in dieser Nacht war dann der Zeitpunkt gekommen, wo ich mit meinen menschlichen Atemtechniken nicht mehr zurechtgekommen bin. So atmen, 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 hat nicht geholfen. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich brauche irgendwie mehr, lass uns jetzt mal schnell zu Freunden fahren, da war es 3:30 in der Nacht. Und wir sind losgefahren und haben die aus dem Bett geklingelt und haben mit denen gebetet. Und wir haben vor Gott gestanden und gerungen mit ihm. Und darum erzähle ich es hauptsächlich, weil in diesem Gebet, in dieser Zeit ist was passiert. Wir haben unseren Sohn in dieser Zeit in Gottes Hände gelegt, bedingungslos. Wir haben ihn abgegeben und haben gesagt, kümmer du dich. Und da ist was ganz Erstaunliches passiert. Wir sind total ruhig geworden, wir konnten es wirklich abgeben. Klingt ganz bescheuert, aber war so. Und wir sind dann eine Stunde später rausgegangen bei ihnen und hatten tatsächlich vorgehabt, nach Hause zu fahren und uns ins Bett zu legen und ein bisschen auszuruhen, weil wir eh nichts weiter tun konnten. Für mich ist in dieser Gebetszeit durchgeklungen, dass Gott ihn in dieser Nacht vor Schlimmeren bewahren wird und dass seine Engel ihre Flügel um ihn gebreitet haben und er bewahrt wurde und wird und wir ihn finden werden. Das ist mein Fazit gewesen aus dieser Zeit und deswegen konnten wir auch so nach Hause fahren in diesem Moment. Und als wir nach Hause gefahren sind, sind wir um die erste Kurve gefahren bei unseren Freunden weg und haben ihn dort gefunden. Das war für mich eine Gebetserhörung in jeder Hinsicht wirklich total. Und der Beweis für mich, dass Gebet Berge versetzen kann. Ich kann heute immer noch nicht sagen, dass wir das unter den Füßen haben, aber es ist jetzt in anderen Händen. Es ist im Moment in den Händen bei der Staatsanwaltschaft und bei der Polizei und auch bei Psychologen, da kommen wir gleich noch drauf, aber es ist vor allen Dingen auch in Gottes Händen und da gehört es hin. Und auch das gehört zu diesem Thema dazu. Ich werde heute keine Patentrezepte verkünden können, die uns stets ein sorgenfreies und unbeschwertes Leben garantieren. Der innere Frieden ist kein Zustand, den du zu irgendeinem Zeitpunkt in deinem Leben mal erreichst und der dich dann statisch gleich umgibt, wie so eine Wolke. Du wirst niemals in diesem Zustand immer gleich sein können. Das ist einfach nicht möglich. Und es wird immer wieder Situationen geben, die mich an meine Grenzen bringen und dich an deine Grenzen bringen und die in dir und mir die Panik aufsteigen lassen wird. Im Anschluss an diesen Vortrag, ich kündige es jetzt schon mal an, wird es die Gelegenheit geben, an den Tischen sich auszutauschen, weil jede von euch hat sicher auch ähnliches, vielleicht nicht das identisch, aber ähnliche Krisen oder schwierige Situationen schon erlebt. Tauscht euch aus und profitiert voneinander, von euren Erfahrungen und macht euch gegenseitig Mut. Es gibt auch die Möglichkeit, in geschütztem Rahmen dann für sich beten zu lassen. Das hatte die Sibylle ja schon angekündigt. Aber jetzt schauen wir uns mal an, wie wir vielleicht doch ein bisschen besser zu dieser Gelassenheit und diesem Frieden kommen können. Wie man da sozusagen hinwachsen kann und wo und wie man ihn vielleicht doch finden kann, obwohl wir so sind, wie wir sind, obwohl ich bin, wie ich bin. Gucken wir uns mal an, ob das überhaupt geht, ruhig zu bleiben in diesen schwierigen Umständen, wenn es so eine Grenzerfahrung ist, so eine schwierige Situation. Natürlich nicht nur für mich persönlich Bedeutung, sondern es hat auch in unserer Gesellschaft Bedeutung. Und in der Gesellschaft gibt es ganz viele Strategien und Methoden, die angeboten werden, wie man so ein bisschen runterkommen kann, wie man Frieden finden kann. Und da gibt es Achtsamkeitskurse und Meditation. Ich weiß nicht, ob die eine oder andere schon mal teilgenommen hat. Es gibt Entspannungstechniken, Atemübungen, Yoga. Dann wird auf das Dankbarkeitsprinzip verwiesen. Damit ist gemeint, dass man auf das schaut, was man hat, dafür dankbar ist, damit der Mangel, den man in der anderen Situation empfindet, nicht so schwer wiegt. Das ist damit gemeint. Dann ist ein weiterer Tipp, die Verbindung zur Natur zu suchen. Waldspaziergänge, ich glaube, es heißt Waldbaden, oder? Das soll was helfen. Dann soll die Zeit alle Wunden heilen. Bin ich mir nicht so sicher, ob das reicht. Man soll sich mit der Vergangenheit versöhnen. Da weiß ich auch nicht, ob man das selber hinkriegt. Dann gibt es auch noch, ich habe was mitgebracht, Entspannungstees und zur Ruhe kommt Tees. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Und dann gibt es noch Wellnessangebote. Und auch die Wissenschaft beschäftigt sich mit dem Thema. Wissenschaftlich wird von Resilienz gesprochen. Resilienz beschreibt die Fähigkeit eines Menschen, trotz Belastungen, Krisen oder Traumata psychisch gesund zu bleiben oder sich davon zu erholen. Im Kern ist das, wissenschaftlich ausgedrückt, der innere Frieden, nach dem wir uns sehen. Wir alle, jeder. Nicht umsonst ist die Resilienzforschung mittlerweile ein anerkanntes Teilgebiet der Psychologie. Und durch die Forschung soll herausgefunden werden, warum wir Menschen so unterschiedlich auf Stress reagieren. Sie untersucht auch Schutzfaktoren, die unsere Widerstandskraft stärken können. Und zuletzt fragt sie, wie wir unsere Resilienz fördern können, ganz gezielt. Die Frage, warum wir alle so unterschiedlich auf Stress reagieren, die liegt in unserer Biologie begründet, unter anderem. Jeder reagiert komplett anders auf plötzlich einbrechende Krisen. Was für mich ein Riesendrama ist, ist für dich vielleicht völlig harmlos gewesen. Und wo ich total aufgeregt bin, wenn ich jetzt hier stehe, ist übrigens meine Premiere, wärst du vielleicht komplett entspannt und würdest sagen, ich weiß gar nicht, was sie hat. Das liegt in unserem völlig unterschiedlichen Sein. Wir haben alle ein völlig unterschiedliches Nerven- und Hormonsystem und wir sind auch genetisch total unterschiedlich. Allein darum reagieren wir schon unterschiedlich auf Stress. Und das ist auch gut so, weil wenn wir alle gleich reagieren würden, dann könnten wir uns nicht gegenseitig helfen, weil wir gar nicht diese Vielfalt in uns hätten, um uns gegenseitig aufzubauen. Und dann spielen psychologische Faktoren eine Rolle. Dazu gehört mein Selbstvertrauen, damit diese Überzeugung in mir drin, ich kann es schaffen, ich habe die Kontrolle, ich beeinflusse, was passiert, ich bin auch handlungsfähig, ich weiß, was ich tun kann, damit ich mich vielleicht besser fühle oder wo ich mir Hilfe holen kann. Mein soziales Umfeld ist ein wichtiger Faktor. Menschen, die ein starkes soziales Umfeld haben und Vertrauenspersonen um sich herum haben, die empfinden Stress oft weniger bedrohlich. Das ist nachgewiesen tatsächlich. Dann unsere Erziehung, unsere Erfahrungen und Prägungen. All das spielt damit rein, wie wir auf Stress reagieren. Und unsere Erfahrung, wie wir in der Vergangenheit mit Stress umgegangen sind. Ob wir da Situationen erfolgreich gemeistert haben oder eben auch da mehr drunter gelitten haben, das beeinflusst auch das nächste Mal, wenn es wiederkommt, wie ich darauf reagiere. Ja. Und dann noch ganz banale Dinge. Mein Lebensstil und meine aktuelle Verfassung. Bin ich gerade fit, bin ich gesund und stark oder schlafe ich zu wenig, ernähre ich mich ungesund? Das alles sind Faktoren, die meine Reaktion auf eine Krise beeinflussen. Zusammenfassend könnte man das in folgenden Fragen: Wie gehe ich mit mir selber um? Wie wurde ich geprägt? Wie denke und fühle ich? Und habe ich ein starkes soziales Umfeld? Habe ich Freunde oder Verwandte, eine Familie, auf die ich bauen kann, sozusagen? Wir sehen also, es ist weniger entscheidend, was passiert, aber wie wir damit umgehen. Und wie kann ich besser reagieren, wenn die nächste Krise vor der Tür steht? Wie werde ich psychisch widerstandsfähig? Die Forschung nennt es Schutzfaktoren, die uns dabei helfen, Krisen, Stress und Rückschläge zu überstehen, ohne daran zu zerbrechen. Die Wissenschaft unterscheidet innere und äußere Schutzfaktoren. Innere Schutzfaktoren betreffen meine Persönlichkeit. Dazu gehört eben mein Selbstvertrauen und meine Selbstwirksamkeit. Dieses Wissen, ich kann es bewältigen. Der Optimismus, dass ich in meinem Problem auch eine Chance sehen kann. Meine Emotionskontrolle und die Selbstregulation. Damit ist gemeint, dass ich meine Gefühle wahrnehmen kann, dass ich sie benennen kann und dann auch mit ihnen umgehen kann. Dann die Flexibilität, die ist in jeder Krise existenziell, würde ich mal sagen, weil wenn ich nur eine vorgefertigte Meinung der Lösung habe, ist es ganz schwierig, oft rauszukommen. Also offen sein für Veränderungen. Und dann die Problemlösefähigkeit, konstruktiv handeln statt passiv leiden. Das ist meine eigene Haltung, ob ich mich in dieser Rolle wohlfühle oder, so blöd es klingt, oder ob ich bereit bin, mich zu engagieren. Dann die Sinnorientierung. Die ist an der Stelle rein wissenschaftlich betrachtet für mich ein bisschen leer. Da kommen wir später noch zu. Meine eigenen Werte reflektieren und mein Selbstmitgefühl, dass ich freundlich mit mir selbst bin. Wie gehe ich mit mir um? Ja, wie behandle ich auch mich selbst? Und dann gibt es äußere Schutzfaktoren. Das sind, das ist der Rahmen, in dem ich mich sozusagen bewege, der mir gesetzt ist, mein Umfeld, meine Familie, was ich an äußeren Bedingungen vorfinde. Dazu gehören stabile Beziehungen, gut, wenn man die hat, Menschen, die da sind und Halt geben, verlässliche Bezugspersonen. Das gilt übrigens nicht nur für Kinder, auch Erwachsene brauchen verlässliche Bezugspersonen, auf die sie zurückgreifen können, wenn es wirklich brennt, wo sie nachts um 3:30 an der Tür klingeln können und dann geht die auf. Sichere Lebensbedingungen, ist eben ein weiterer Rahmen, den wir um unser Leben uns setzen können, Struktur, Rituale und Routinen, die uns, wenn wir irgendwo in einem Bereich schwanken, von außen ein bisschen Sicherheit vermitteln. Wertschätzung und Anerkennung, Bildung und Ressourcen, steht ja alles da auf der Folie, und die positiven Vorbilder. Menschen, die schon durch Krisen gegangen sind, an denen orientieren wir uns auch gerne oder können von ihnen auch viel lernen. Deswegen soll es diesen Austausch auch geben nachher an den Tischen. Und zuletzt, um bei der Forschung noch zu bleiben, Tipps aus der Resilienzforschung. Wie du das jetzt für dich umsetzen kannst oder wie du dich da sozusagen ein bisschen verbessern kannst, wissenschaftlich gesehen, im Umgang mit deinen Herausforderungen oder deinem Unfrieden in deinem Herzen. Erkenne, was dir in schwierigen Zeiten schon geholfen hat. Achte gut auf dich und deine Bedürfnisse. Mach Pausen, schlaf genug, beweg dich auch ein bisschen und etabliere Routinen. Meditation, Sport, kleine Alltagsmomente, da ist jeder unterschiedlich. Finde raus, was dir hilft und pflege deine Beziehungen. Das ist für mich ein extrem wichtiger Punkt, weil ohne Beziehungen, wir sind alle Beziehungswesen, ist es ganz schwer, eine ganz schwierige Herausforderung zu bestehen. Und lerne aus deinen Krisen. Also nicht in dem Sinne, dass du dir verinnerlichst, wie schlimm es war, sondern lerne daraus in dem Sinne, dass du das nächste Mal eine gute Strategie hast, dass du da wieder rauskommst, wenn es dich wieder trifft. Und bleib nicht im Selbstmitleid stehen. Das ist das, was die Wissenschaft uns empfiehlt. Und es sind auch ganz gute Ansätze dabei. Aber leider, und das, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, es geht hier immer nur um mich. Ich muss irgendwas tun, damit es mir besser geht. Ich muss mich so und so verhalten, mir gewisse Einstellungen und Haltungen aneignen und dann bin ich der Schmied meiner eigenen Resilienz. Ich und ich und ich, immer nur ich. Und ich weiß nicht, wie das euch geht. Also gerade wenn ich mich in so einer Krise befinde oder den Boden unter den Füßen verliere, dann habe ich doch ganz oft gar keine Kraft mehr, mir selber zu helfen. Dann brauche ich irgendwas anderes. Irgendjemanden, der mich dann trägt. Und ich bin so dankbar, dass ich das tatsächlich auch nicht muss. Ich lese aus der Bibel, aus Johannes 14, den Vers 27. Den Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Alles, was wir bisher angeschaut haben, sind menschliche Ideen darüber, wie wir besser mit Stress umgehen können oder durch Krisen gehen können. Es geht immer um den Mensch als Zentrum. Wir haben es in der Hand, aus Krisen zu lernen, Beziehungen zu pflegen, gesunde Ernährung umzusetzen und die negativen Seiten von menschlichen Bewältigungsversuchen mit Stress umzugehen, habe ich noch gar nicht genannt, aber also mir ist der Kater nach einer durchzechten Nacht dann doch noch eingefallen. Als Bewältigungsstrategie, wenn es schlecht gelaufen ist, auch nicht unbedingt positiv. Und Jesus verspricht uns hier, uns einen Frieden zu geben, der übernatürlich ist, der alles, was die Welt uns anbieten kann, bei weitem übertrifft. Das wollen wir uns mal genauer anschauen. Frieden, wie Jesus ihn gibt, nicht von dieser Welt. Zuerst ist wichtig, dass wir uns mal anschauen, was denn überhaupt die Welt ist, von der Jesus hier spricht. weil er will uns ja Frieden geben, nicht von dieser Welt. Und mit der Welt meint Jesus, oder damit beschreibt er unsere Erde hier und gleichzeitig uns alle, wie wir hier sitzen, alle Menschen auf dieser Erde, die hier unterwegs sind, die ohne Gott und Jesus leben und die sich eben selbst helfen müssen. Das ist aus Jesu Sicht das, was hinter Welt steht. Also alles, was von ihm getrennt ist. Und da gehören wir alle dazu, ich auch. Und darum haben wir uns auch so viele Dinge überlegt, wie wir besser mit uns klarkommen können. Und ich habe da nur Auszüge von genannt bisher. So, also, der weltliche Frieden, das haben wir ja schon ein bisschen gesehen in meinen bisherigen Ausführungen, der ist abhängig von äußeren Bedingungen. Es ist Frieden, wenn kein Krieg ist. Es ist Frieden, wenn kein Streit ist. Es ist Frieden, wenn ich genug Geld habe. Es ist Frieden, Sie können oder ihr könnt euch sicher ganz viele andere Dinge noch überlegen. Wenn Frieden ist, dann ist diese Bedingung erfüllt. Das ist weltlich. Und dieser Frieden, der ist immer vorübergehend, oberflächlich und brüchig. Weil sobald die Bedingung wegfällt, ist der Frieden auch weg. Und was ist das jetzt für ein Frieden, den Jesus uns über das, was wir in der Welt finden können, schenken möchte? Der Frieden, von dem Jesus hier spricht, ist ein Frieden, der aus der Verbundenheit mit Gott entsteht und weit über den äußerlichen menschlichen Frieden hinausgeht. Er hängt nicht von meinen Umständen ab. Auch wenn es hart wird, dann bleibt dieses Friedensangebot von Jesus stehen. Und die Aufforderung an mich, dein Herz erschrecke nicht. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Und hier geht es um viel mehr als nur keinen Streit haben. Hier geht es um Heilsein, um Versöhnung mit Gott und Jesus und aber auch mit mir selber und mit meinem Umfeld in der Folge dann. Um Vertrauen und Geborgenheit, genau um dieses gute Gefühl, nach dem wir uns alle so sehnen. Das beschreibt Jesus in diesem Vers. Zusammengefasst ist dieser Frieden eine innere Gewissheit, die sich in der Verbindung mit Jesus gründet. Ein Geschenk, das uns die Welt nicht geben kann. Das kann ich auch nicht selber machen, diesen Frieden. Er ist tief, beständig und eben unabhängig von meinen Umständen. Der Frieden, den Jesus dir schenken möchte, ist nicht die Abwesenheit von Problemen. Das hat er uns nie versprochen. Aber seine Gegenwart mitten in ihnen. Und die Bibel ist voll von Zusagen und Erfahrungsberichten, die uns helfen können, in unserem herausfordernden Alltag zu bestehen, die mir auch helfen, in meinem Chaos zu bestehen. Und je älter ich werde, umso mehr wird mir das klar, wie wenig ich selber eigentlich richten kann. Ein Vers, der mich schon sehr lange begleitet und auch das Motto von unserer Ehe und Familie geworden ist, der steht in Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wir haben den Vers in unsere Küchentür eingraviert, damit wir ihn immer sehen. Und als wir das gemacht haben, damals haben wir uns überlegt, ob das nicht zu riskant ist, das zu tun. Weil wenn es mal schlecht läuft im Leben, steht dieser Vers an unserer Tür eingraviert. Und wir haben es gemacht, weil wir zutiefst davon überzeugt sind, dass Jesus allmächtig ist, dass er allwissend ist, dass er mich und meine Zukunft kennt, dass er mich liebt und dass er einen guten Plan für mein Leben hat. Ohne das wäre es dumm, sich so einen Vers in die Tür zu gravieren. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass er alle Dinge, die in meinem Leben passieren, die er in meinem Leben zulässt, und auch in deinem Leben zulässt, zu deinem und meinem Besten dienen lassen wird. Auch wenn ich das nicht unbedingt im ersten Moment erkennen kann. Und je älter ich werde, umso mehr erlebe ich Jesus wirklich als Realität in meinem Alltag. Er hilft mir und es hilft mir auch, wenn ich Fragen und Krisen habe, den Herrn zu fragen und mit seinem Eingreifen zu rechnen. Manchmal geht es mir aber immer noch so, dass ich in bestimmten Situationen das Beste nicht erkennen kann, zu dem es mir dienen soll. Das ist bei der eingangs beschriebenen Situation so, die nach wie vor ja ungeklärt ist. Und manchmal dauert es auch lange, manchmal Jahre und Jahrzehnte, bis du im Rückblick oder ich im Rückblick erkennen kann, dass da eine liebevolle Handschrift von Jesus zu erkennen ist. Ich habe einen Sohn, der ist mittlerweile 24. Als er 2 Jahre alt war, wurde bei ihm eine Augenkrankheit diagnostiziert und er ist auf einem Auge blind. Damals haben die Ärzte uns die übelsten Sachen erzählt, was alles passieren würde, wo er eingeschränkt sein würde, wie sein Leben dadurch beeinträchtigt sein könnte oder würde. Und ich habe ganz viele Jahre in dieser Erwartungshaltung gelebt, dass die Ärztin bei der nächsten Kontrolle sagt, ein Wunder ist geschehen, wir haben dafür gebetet. Das ist bis heute nicht geschehen. Ich glaube dabei immer noch dran. Aber was passiert ist, und das ist das eigentliche Wunderbare daran, er ist ein gesunder, selbstbewusster und starker junger Mann geworden. Der hat sein Abi gemacht und der hat sein Jurastudium teilweise abgeschlossen. Er hat gerade das erste Staatsexamen teilweise bestanden. Er fährt Auto, Motorrad und er spielt Eishockey. Der macht alle diese Dinge, die eigentlich prognostisch gesehen unmöglich waren für sein Leben. Und das ist das eigentliche Wunder, das Jesus an ihm getan hat. Auch wenn die Antwort, die er uns gegeben hat, eine komplett andere ist als die, die wir erbeten haben. Und um die ich heute auch immer noch bitte, weil es ist trotzdem ja noch möglich. Aber, und deswegen habe ich dieses Beispiel genommen, es ist in Ordnung für uns, wie es ist. Wenn wir zurückblicken, ist da so eine Segensspur in seinem Leben zu erkennen, dass ich sagen muss, Gott hat da eingegriffen. Und er hat unser Gebet auf eine andere Art und Weise erhört, als wir das dachten oder als wir uns überlegt haben. Und ich weiß trotzdem bis heute, dass Jesus alle Möglichkeiten hat. Und er kann jederzeit noch anders eingreifen, uns auch noch mal verändern. Die Souveränität hat er. Und trotzdem ist es so, dass wir in dieser Situation sagen können, es ist in Ordnung. Es ist gut, so wie es ist. Und das wünsche ich euch, dass ihr auch in solchen Situationen, die euch vielleicht jahrelang begleiten, irgendwann zu so einem Punkt kommt, wo ihr zurückblickt und sagt, es war anders, aber jetzt habe ich trotzdem meinen Frieden darin gefunden, in diesem anderen. Und er hat es uns ja auch versprochen, dass wir nicht alleine sein müssen oder sein werden und er mit uns unterwegs ist. Die Susanne hat es vorhin gesungen in ihrem Lied von Martin Pepper. In Verbindung mit dir werde ich Stürme meistern. In Verbindung mit dir auf dem Wasser gehen. In Verbindung mit dir nicht den Kopf verlieren. Denn du bist bei mir. Du bist bei mir, wenn ich Hilfe brauche. Stehst hinter mir, wenn ich dich nicht sehe. Ganz egal, was geschieht. Ich bleibe fest in Verbindung mit dir. Und das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Und jetzt soll es nochmal um dich gehen. Wie bekommst du denn jetzt diesen Frieden, den die Welt nicht geben kann? Wie findest du diese Gelassenheit und diese Ruhe? Wie kannst du das aus diesem, was Jesus gesagt hat, für dich in dein Leben übertragen? Um diesen übernatürlichen Frieden zu bekommen, den Jesus uns in der Bibel versprochen hat, ist es nötig, in eine Beziehung mit ihm zu treten. Du musst erkennen, dass du es alleine nicht schaffst, dass dir all diese menschlichen Strategien nicht ausreichen, dass du was darüber hinaus brauchst, weil gerade wenn du in die Krise fällst, schaffst du es eben oft nicht, dich selber wieder rauszuziehen. Zuerst musst du die Realität von Jesus anerkennen und eine Beziehung zu ihm aufbauen. Die Trennung zwischen Gott und dir muss aufgehoben werden. Das ist das, wovon in diesem Vers, in Johannes 14, Vers 27, Jesus zuerst spricht, dass er uns mehr gibt, als die Welt uns geben kann. Die Trennung muss aufgehoben werden. Und dadurch, dass du anerkennst, dass du Jesus brauchst, dass du schuldig bist und seine Vergebung unbedingt nötig hast, gibst du ihm die Möglichkeit, in dein Leben zu treten. Und das macht er sofort. Er ist ab diesem Moment in deinem Leben. Er ist an dir interessiert. Er hat dich genauso geschaffen, so wunderbar wie du bist. Und er möchte, dass dein Herz nicht erschrickt. Und er will, dass du Frieden findest und dass du das Beste in deinem Leben erkennst. Falls du Jesus noch nie gesagt haben solltest, dass du ihn in deinem Leben brauchst, dass du es ohne ihn nicht schaffst und dass du seine Vergebung brauchst, ich lade dich ein, nicht länger zu warten. Es lohnt sich in jedem Fall und du hast auch gar nichts zu verlieren. Ab diesem Moment ist er in dir und mit dir unterwegs. Er kümmert sich um dein Herz, er ist immer da, du kannst mit ihm reden und wir können das auch im Anschluss. Falls jetzt jemand sich hier wirklich angesprochen fühlt, kommt auf uns zu, wir haben Zeit. Und noch was passiert, wenn du Jesus dein Leben übergibst. Der Heilige Geist zieht in dein Leben ein. Das ist der Tröster, den Jesus uns versprochen hat. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also Jesus kommt in dein Leben und stellvertretend für ihn ist der Heilige Geist im Alltag mit dir unterwegs. Er spricht zu dir, berührt dich, bewegt dich, gibt dir Ideen und Gedanken. Das habe ich tatsächlich selber schon oft erlebt. Und je intensiver ich auch danach frage, was Jesus zu meiner Situation in meinem Alltag meint, umso klarer erkenne ich die Antwort. Das ist auch ein Übungsfeld. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann hat es ganz praktische Auswirkungen auf dein Leben. Du hast eine neue Sicht und einen neuen Umgang auf Krisen und Belastungen. Und in deinem Leben beginnt ein Heilungsprozess. Du bist nicht mehr alleine. Da ist jemand, der seine positive Hand auf dein Leben legt, der dich trägt. Er hat die volle Kontrolle über dein Leben und er greift ein. Oft anders, als ich es mir überlegt habe, habe ich ja schon gesagt. Aber er greift immer ein. Manchmal sofort, manchmal nach Jahren. Und du hast jemanden, der dir zuhört und antwortet. Immer. Egal, ob du jetzt am Telefon deinen besten Freund erreichst oder deine beste Freundin und es vielleicht nicht klappt. Jesus ist immer da, der hört dich immer. Und du kannst deine Sorgen und Ängste und alles, was dir den Frieden rauben will, an Jesus abgeben. Und das ist der allerwichtigste Punkt, glaube ich, in meinem Vortrag. Weil in dem Moment, wo ich es schaffe, meine Belastungen, Krisen und Sorgen an ihn abzugeben, in dem Moment werde ich befreit auf der anderen Seite, weil ich nicht mehr die Verantwortung dafür tragen muss. Ich habe nicht mehr diesen Druck, es zu kontrollieren. Ich habe nicht mehr diesen Zwang, mich einzubringen, dass es besser ausgeht. Jesus kümmert sich drum. Und manchmal ist es so, bei mir zumindest, dass ich dieses Abgeben an Jesus immer öfter machen muss. Also die Situation ist schwer und ich schaffe es nicht, beim ersten Mal abgeben bei ihm zu lassen. Ich hole es immer wieder zurück und ich trage es wieder mit mir rum. Und es tut so gut, es dann immer wieder zu tun und ihm zu sagen, es tut mir leid, hier ist es wieder. Nimm es nochmal. Und irgendwann bleibt es bei ihm. Mit dem Beispiel mit meinem Sohn hat das 20 Jahre gedauert. Und du wirst Entlastung erleben, wenn du das abgibst. Es wird sich wieder gut anfühlen in dir, obwohl die Situation vielleicht nicht perfekt ist. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. In Philipper 4, Vers 6 bis 7 hat Paulus das geschrieben. Er fordert uns hier nochmal auf, uns nicht von unseren Sorgen beherrschen zu lassen, sondern sie zu Gott zu bringen. Und Sorgen sind zutiefst menschlich. An einer anderen Stelle hat Jesus in der Bibel gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Also es ist eine Tatsache, dass wir hier Angst haben. Und auch wenn wir es schaffen, sie im Gebet an Gott abzugeben, ist es trotzdem so, dass wir es oft öfter praktizieren müssen, sie wirklich dann auch dort zu lassen. Wenn wir es schaffen, dann haben die keine Macht mehr über uns. Und das kann manchmal richtig schwer sein. Und in dem Vers werden wir daran erinnert, unsere Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden zu lassen. Wir sollen uns erinnern an das, was Jesus schon Gutes in unserem Leben getan hat. Wir sollen uns darauf zurückbesinnen, wo wir schon Hilfe erfahren haben und wo wir seine Unterstützung praktisch erlebt haben. Und dann zieht der Frieden in unser Herz ein. Dann hat er die Chance, sich da breit zu machen, wenn ich ihm die Kontrolle überlasse. Dann ist das Chaos oft nicht vorüber, Dann stehe ich manchmal noch mitten in der Herausforderung. Aber dann kann ich trotzdem Ruhe finden, weil ich nicht mehr so kämpfen muss. Weil da jemand anderes meine Gefühle kennt. Weil da jemand mein Herz beschützt und sich auch um meine Angst und Panik kümmert. Und du kriegst noch weitere gute Sachen, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Das sind Benefits aus der Jesus-Beziehung, so habe ich es mal genannt. Also gute Dinge, die dir zuteil werden, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Da ist erstmal das Gebet, da habe ich jetzt schon genug drüber gesprochen, wie wichtig das ist. Renne zum Vater immer und immer wieder. Und dann sind da andere Christen, die dir zuhören, mit dir beten, die dich korrigieren können und die im besten Fall bei Tag und Nacht ein offenes Ohr für dich haben. Und dann ist da der Lobpreis, die gute Musik. Danke, Susanne. Das tut uns einfach gut. Es entlastet unsere Seele. Und da ist die Bibel, so alt und aber auch aktuell und lebendig, weil sie tatsächlich heute noch durch sie zu dir sprechen kann. Gott spricht durch die Bibel zu dir. Lies sie mal und versuch, dich darauf einzulassen, dann wirst du erstaunt sein, wie lebendig diese alten Zeilen sind. Und du erlebst Vergebung und Befreiung für dich persönlich, aber auch in Beziehung zu anderen Menschen, wenn du deine Krisen, Probleme und Sorgen vor Gott ablegst und sie an ihn abgeben kannst, weil dann wird er sich drum kümmern. Und rechne mit Jesus in deinem Alltag. Ganz praktisch, wenn dir eine schwierige Situation vor die Füße fällt. Hey Jesus, was soll ich denn jetzt tun? Das macht einen Unterschied. Das macht einen Unterschied in deiner Haltung. Es gibt dir eine ganz neue, eine andere Art von Gelassenheit. Und jetzt kommt noch eine schwere Frage. Warum verliere ich denn immer wieder diesen inneren Frieden? Warum stürzt mich das nächste Problem schon wieder in diese Krise, obwohl ich mein Vertrauen auf Jesus setze? Und warum läuft es so oft nicht rund? Und warum fühle ich mich trotzdem oft alleine, obwohl ich all diese Benefits, die ich gerade eben genannt habe, vielleicht um mich herum habe? Da habe ich in der Bibel einen sehr guten Vers gefunden, weil die Bibel hat tatsächlich auf fast alle Fragen, die wir haben, oder auf alle Fragen, die wir haben, eine Antwort. In Galater 5, Vers 22 steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wer möchte diese Frucht gerne haben? Ich möchte die auf jeden Fall haben, weil da ist der Friede auch dabei. Und die Freude und die Liebe, da ist all das dabei, wonach wir uns sehnen in unserem Herz, in unserem Sein, weil das hat Gott in uns reingelegt, diese Sehnsucht. Und hier steht aber auch, dass nicht in dem Moment, wo du dich für Jesus entscheidest, du das genau in Perfektion haben wirst. Dieser Status, von dem ich am Anfang gesprochen habe, den du eben nicht mit deiner Bekehrung zugesprochen bekommst und der dann dich wie eine Wolke umgibt, sondern diese Eigenschaften sind eine Frucht und eine Frucht, die wächst. Das heißt, in dem Moment, wo du Jesus in dein Leben lässt, beginnt diese Frucht zu wachsen. In dem Moment fängt er an dir zu arbeiten, dich zu verändern, deinen Blick zu verändern, deine Haltung zu verändern. Und je enger ich mit Jesus verbunden bin, umso mehr ich mit seinem Eingreifen und Handeln rechne in meinem Alltag. Umso mehr Nahrung kriegt diese Frucht und umso größer wird diese Frucht. Letztlich ist diese Frucht das sichtbare Ergebnis eines Lebens, das von Gott erfüllt ist. Also wenn die perfekt wäre, würde jeder erkennen, dass du von Gott erfüllt bist, dass du mit ihm unterwegs bist, weil du so positiv bist, weil du all diese Eigenschaften in Perfektion hättest. Mir ist klar, dass das auf dieser Welt nicht geht. Aber ich wünsche mir, diese tiefe Ruhe und diesen Frieden immer öfter in meinem Herzen zu haben. Auch wenn ich ganz viel in meinem Leben nicht kontrollieren kann. Ich will darauf vertrauen, dass Jesus die Kontrolle hat. Besser, als ich es jemals könnte. Der Friede Gottes ist ein Geschenk, das die Welt nicht geben kann. So steht es in Johannes 14, Vers 26. Willst du es annehmen? Oder willst du es nochmal ganz neu festmachen? Wir werden jetzt gleich ein Lied hören von der Susanne. Das habe ich seit der Nacht, als unser Sohn verschwunden war, ich weiß nicht wie oft, bestimmt hunderte Mal gehört und auch mitgesungen. Das ist von Cody Carnes. Das heißt, I run to the Father. Ich renne zum Vater. Die Übersetzung auf Deutsch wird an der Wand zu lesen sein, während die Susanne singt, weil der Text einfach das total zusammenfasst, was ich euch jetzt in meinem Vortrag erzählt habe. Danach ist an den Tischen die Gelegenheit, euch auszutauschen. Das gehört zu meinem Vortrag dazu, weil ich finde es unbedingt wichtig, dass ihr miteinander ins Gespräch kommt und eure Erfahrungen teilt. Während dieser Zeit schon sitzen die Leute, die das Gebet anbeten, in den Räumen. Also ihr könnt auch in dieser Zeit schon aufstehen und für euch beten lassen, wenn ihr das möchtet. Wenn diese Zeit rum ist, komme ich noch mal kurz nach vorne und dann sehen wir weiter. Jetzt hören wir das Lied, Susanne. I run to the Father. Lass uns zum Vater laufen.